BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und herzlich grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. Und heute bei unserem Ratsch hören Sie eine sehr vertraute Stimme von einer hochverehrten Kollegin, die Sie 40 Jahre lang nicht nur gehört, sondern auch gesehen haben. Und bei BR Heimat hören Sie heute nur Annette Beetz. 40 Jahre lang hat sie die Abendschau moderiert und vieles andere bei uns im bayerischen Fernsehen, war sozusagen in unseren Wohnzimmern zu Gast. Und wer bei der Radeltour dabei war, hat sie nicht nur gesehen und gehört, sondern hat sie wahrscheinlich auch ächzen gehört, weil sie auch noch mitgeradelt ist. Tagsüber radeln und abends feiern, da war Annette Beetz auch immer dabei. Jetzt ist sie, das Wort passt gar nicht zu ihr, im Ruhestand und hat jetzt Zeit gehabt, zu mir zu einem Ratsch zu kommen und gemeinsam zurückzublicken auf 40 Jahre bayerisches Fernsehen. Und wie sie mir ja gerade erzählt hat, sie war auch beim Hörfunk und da gibt es auch viel Gemeinsames zu erleben. Wie sich alles geändert hat, auch technisch, ist ja für uns beide schon ein enormer Weg gewesen. Wir sind ja beide über 40 Jahre hier beim Bayerischen Rundfunk und haben beide Freude dran. Und darüber ratschen wir gleich. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu Annette Beetz. Mit einem Dirndl hat es angefangen mit deiner BR-Karriere und jetzt sitzt bei BR Heimat. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Servus miteinander in die Runde.
Da werden jetzt einige Spitzen, die Stimme nur zu hören und nicht zu sehen. Aber du warst ja nicht nur 40 Jahre beim Fernsehen. Wir haben natürlich, wir ratschen schon seit du pünktlich hier eingetroffen bist. Auch an gemeinsamen Erinnerungen schwelgen wir. Du hast ja auch beim Hörfunk hier angefangen und kennst noch die Arbeit mit Tonbändern, während wir hier ganz digital sitzen, vor zwei Bildschirmen und mit der Maus die Sendung abfahren, aber schöne klassische Volksmusik hören. Und mit einem Dirndl die Geschichte erzählst du uns gleich. Aber bei Hörfunk war auch das, was dich am Anfang auch fasziniert hat, um Bilder im Kopf entstehen zu lassen.
So ist es, genau. Das waren die Anfänge hier. Hier hat alles begonnen mit einer Hospitanz. Zunächst natürlich Redaktion München bei Rüdiger Stolze. Und der zweite Teil, ganz spannend, als erste Hospitantin dieser Redaktion bei Thomas Gottschalk, Fritz Egner, Jürgen Herrmann. Die waren ganz neugierig, weil ich ja aus USA kam und da gearbeitet habe bei CBS und das hat dann wohl die Türen geöffnet und das war eine ganz, ganz aufregende Zeit natürlich, wenn du Mitte 20 bist und bei Thomas Gottschalk in der Redaktion arbeitest. Unvergesslich.
Das war ja damals Anfang der 80er Jahre, was mir jetzt, wenn mir so Ratschen vorkommt, als wäre es gerade erst gewesen.
Um die Ecke.
Aber das war doch damals schon toll. Wir sind ungefähr derselbe Jahrgang, dann mit Anfang 20 nach USA zu gehen, um dort zu studieren. Es gab ja damals kein Internet. So konnten wir uns dann auch nicht mehr melden bei Mami und Papi. Wir sind gut angekommen und
ganz
geht's gut.
Ganz seltene Telefonanrufe, teure Telefonanrufe, das hast du dir fünfmal überlegt. Du hast Briefe geschrieben und ich habe angefangen, tatsächlich Tonbänder zu besprechen und ihnen Bänder zu schicken, kleine Kassetten. Und so haben wir uns ausgetauscht und so konnte man auch plaudern und hat den Austausch gehabt. Aber es war natürlich wesentlich reduzierter. So ist es, ja.
Aber es hat irgendwie auch funktioniert. Heutzutage muss man halt immer erreichbar sein. Und Klar. Damals war man halt nicht erreichbar. Nein. Und auch die Eltern haben gewusst, wenn man nichts hört, dann ist ja nichts passiert.
No das news are good news.
Aber ganz schön mutig, darüber unterhalten wir uns auch gleich, dass du nach USA gegangen bist. Aber jetzt müssen wir das Rätsel mit dem Dirndl lösen. Das ist nämlich so ein Filmausschnitt gewesen, als du jetzt im März deinen Abschied von der Abendschau genommen hast, hat der Roman Röll, du hast es dabei.
Ich hab's in der Hand.
Aus dem Jahr. 70er Jahr müsste es gewesen sein.
Ich denke auch. Ich kann es nicht genau orten. Ich war Schulkind, ich habe Dirndl an auf Mamas Ansage, die hat gesagt, das steht dir. Und stehe halb hinter der Kamera und habe einen begehrlichen Blick auf den Bereich vor der Kamera geworfen und gesagt, da will ich hin.
Also wenn man was will, schafft man es
auch. Ja, so ist es.
Und das ist der Originalzeitungsausschnitt, den du gerade in der Hand hast.
Das ist ja, so ist es.
Das ist ja ein Stück Geschichte, trau mich gar nicht anlangen.
Den werde ich auch immer aufheben, ja.
Das war doch auch schön, erstens beim bayerischen Fernsehen über die Schulter schauen zu dürfen. Das ist auch eine Riesenkamera.
Ja.
Und zweitens dann noch in der Zeitung zu stehen für ein Schulkind.
Ja, enorm. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz die Umstände, es ist lang her und habe auch diesen Zeitungsausschnitt dann per Zufall wieder gefunden, aufgehoben, wahrscheinlich die Mama aufgehoben.
Bestimmt.
Und habe mir dann gedacht, sieh an, so hat es angefangen und dann ist es weitergegangen.
Kannst du dich noch erinnern, das war sicher ein Schulausflug, weil Fernsehstudios waren ja damals unglaublich. Bei dich war es dann das zweite Zuhause über 40 Jahre lang, aber überhaupt als Kind dahin zu kommen, die Kameras zu sehen, die Studios zu sehen, lauter Leute wuseln rum.
Faszinierend. Und ich weiß noch, dass ich das bewundernswert fand, wie das Team so ineinander gegriffen hat. Das war wie so ein Uhrwerk und jeder wusste, was der andere jetzt machen muss. Und das hat mich fasziniert. Mich haben immer Gruppen und Teamarbeit, das hat mich immer fasziniert. Ich wollte auch immer Teil eines Teams sein und dachte mir, das ist das, was ich will. Und das habe ich da vor Augen gehabt. Und von da an habe ich den Weg verfolgt und kann nur sagen, es lohnt sich, es zumindest zu probieren.
Und du hast eigentlich ziemlich viel ausprobiert im Leben und dir das auch immer zugetraut. Scheitern gehört ja auch immer dazu, aber im Prinzip hast du dann schon das gemacht, wo es dich hingezogen hat.
Ja, mit Umwegen. Ich habe begonnen, ich wollte eigentlich mal Medizin studieren, habe dann angefangen Sozialpädagogik, habe Krankenhaussozialarbeit gemacht, also da so ein bisschen reingeschnuppert und habe dann das Angebot bekommen, eben ein Stipendium, mich zumindest zu bewerben und habe es dann auch bekommen und habe dann in USA selber einen ganz anderen Weg eingeschlagen, der aber trotzdem auch immer geschlummert hat, siehe das Kamerabild, ich habe immer gern geschrieben und der Journalismus war auch immer eine Option und habe dann im Grunde da das Ruder rumgerissen, was nicht heißt, dass die Sozialarbeit oder die Psychologie-Schwerpunkt mir nicht jeden Tag beim BR geholfen hat.
Wollte ich gerade sagen, das kann im BR nie schaden.
Sehr, sehr nützlich.
Wo wir beide wirklich gern viele Jahre Absolut. Lang in diesem Hause sind und auch dieses Miteinander so schätzen. Für mich passt immer das Bild so, wir sind wie ein Orchester, der ganze BR. Du ewig beim Fernsehen, ich ewig beim Hörfunk, du vorher auch beim Hörfunk. Und das Miteinander zwischen Technik, Redaktion, Moderation. Es ist ein wunderbares Miteinander, wie ein Orchester oder wie ein Ballett. Mhm. Und der eine kann ohne den anderen nicht.
Genau so ist es, ja. Ja.
Wie hat es dann funktionieren können, dass du als, gerade frisch von der Schule kommend, als junge Abiturientin, in USA dann gleich zu CBS gekommen bist?
Gleich
hat das
nicht.
Mit dem Stipendium zu
genau,
tun gehabt?
Genau, ich war an einer ganz großartigen College, das eine der besten Ausbildungsstätten hatten. Die hatten komplett eingerichtete Studios im Keller. Ich habe es erst wieder dieses Frühjahr besucht. Und da wurde so sehr praxisorientiert ausgebildet. Das heißt, du hast nicht nur Moderation, du hast Technik gemacht, du hast gedreht, du hast geschnitten. Also die haben so rundum, im Grunde heute heißt es Videojournalist, aber das haben wir damals in den 80ern schon alles gemacht. Mhm. Und dann hast du auch dort Internships, also Hospitanzen gemacht und da bin ich zu einer CBS-Affiliate-Station in der Nähe von Atlanta, in Macon, Georgia. Der Markt war genauso groß wie der BR hier heute und habe da meine Sporen verdient. Zunächst am Wochenende die Spätschichten, was halt die Jungen so machen dürfen und viel Verkehrsberichterstattung rausgestolpert, wenn Unfälle waren und habe da so meine ersten Erfahrungen gemacht und auch ein schönes Casting, also ein Bewerbungsband bekommen und bin damit dann nach Deutschland, zunächst ZDF und dann BR. Und das hat halt auch Türen geöffnet. Also ich habe angefangen beim BR Fernsehen in der Auslandsredaktion, da war natürlich die Verknüpfung mit Amerika am nächsten. Und dann hat mich Eckhard Meyer-Bülow geholt zur Abendschau.
Und da gibt es auch noch Ausschnitte bei diesem Film, den man bei uns bei br-heimat.de auch nochmal nachschauen kann, wie du neben Eckhard Meyer-Bülow stehst und reportierst mit einer spektakulären Frisur in den 80er Jahren, was man da alles gehabt hat.
Ganz furchtbar. Aber es war so, auch die Klamotten und das Styling, das war halt so. Ne? Im Grunde waren wir alle so Mitte, Ende 20 und sahen aus wie 40. Das war alles sehr, sehr üppig.
Wie beim Denver-Clan.
Genau.
Schulterpolster, bunte Blazer. Aber das ist ja nicht aufgefallen, das haben damals alle so ausgeschaut. Aber bei diesem schönen Foto, das du jetzt Gott sei Dank wieder in die Folie getan hast, ich habe immer Angst, so solche historischen Dokumente zu kaputt zu machen. Da war es ja die Zeit noch, wo kaum Moderatorinnen waren, da waren eher noch Ansagerinnen.
Richtig.
Also so sind ja wir auch gewachsen im Fernsehen, wo die schönen Ansagerinnen waren. Es war die Ruth Kappelsberger, die Annette von Aretin. Ich glaube, eine der ersten, die mal moderiert hat, war die Petra Schürmann, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, Marianne Koch, glaube ich.
Marianne
auch.
Koch sowieso.
Ja.
Oder das Gesundheitsgespräch mit der damals Schäfer-Kühnemann. Aber moderiert hat man damals wenig. War dir klar, dass du auch Moderationen machen möchtest oder warst du erst einmal hast du dich als Reporterin gesehen, so wie du es in den USA gemacht hast?
Ich bin in die Moderationen reingewachsen, sagen wir mal so. Ich habe ja hier im Hörfunk dann auch gearbeitet als Ansagerin, also für Radiozwecke. Und dann waren Castings in Freimann draußen damals schon. Und da haben halt wohlmeinende Kollegen gesagt, musst du eigentlich hin und schaust ja ganz anständig aus. Und dann habe ich mir gedacht, aber es gefällt mir hier, es ist Gott nett. Und habe auch gedacht, ich mache so meinen Weg im Hörfunk. Und dann habe ich mich auch wieder an dieses Schulerlebnis erinnert und gesagt, naja, vielleicht soll es so sein. Und habe mich auch da beworben und bin genommen worden. Ich hatte viel Glück im Leben. Also gerade bei diesen Bewerbungsprozessen, bei Castings, da glaube ich, obwohl ich sonst ein Nervel bin, da werde ich immer sehr ruhig und willensstark und denke mir, das mache ich, das schaffe ich, ihr braucht mich. Und mit der Haltung kommt man relativ weit, wenn man das Handwerkszeug natürlich versteht. Du musst schon auch wissen, was du tust und entsprechend verkaufen können und liefern zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Aber auch da hatte ich, glaube ich, immer die richtigen Leute, die was in mir gesehen haben und bin gefördert worden auch. Ohne geht nicht. Also auch Timing und Glückssache, ja.
Aber es sind auch manchmal so Weichenstellungen im Leben, dass man zur richtigen Zeit jemand begegnet, mit dem es funktioniert oder daran wächst, dass man Leuten begegnet ist, mit denen es nicht funktioniert hat und danach kommt doch oft was Besseres, wenn man eigentlich traurig ist, dass was nicht so gut funktioniert. Das ist aber auch das Schöne an diesem Beruf, dass man wechseln kann, dass man unterschiedliche Sachen machen kann und dass man miteinander was Gemeinsames machen kann, nämlich schöne Sendungen. Zu deinen Radiozeiten bist du natürlich auch, wie ich damals auch, mit einem Tonbandgerät noch rumgelaufen, mit dem schweren UHA-Gerät.
Das UHA, richtig. Und die ganzen Hospitanten werden natürlich gleich in den ersten Wochen rausgeschickt. Meine ersten Wochen waren im eiskalten Januar. Und ich bin immer mit dem Tonbandgerät umfragen. Ja. Und ich weiß noch, ich war nicht richtig gekleidet, man will ja schick sein im Büroalltag und hatte viel zu wenig für draußen dabei und habe dann immer meine Finger in den Windschutz, in diesen, den wir hier auch
diesen
haben,
Boppel
in diesen
da.
Schaumstoff, einfach nur, weil es so furchtbar kalt ist, musste warten, bis Leute kamen, die mir was erzählt haben, wo es gepasst hat und so. Also man stand viel auf der Straße hier in München, genau in dem Gäu und ich kann diese Windschutz nie mehr sehen, ohne da zweite Gedanken zu haben, dass ich da mal meine Finger versteckt habe.
Haben wir Glück, dass du im Juni gekommen bist und der Windschutz am Mikrofon
heute
ist. Aber ich war auch damals so schüchtern und habe gedacht, den nächsten spreche ich an. Nein, den übernächsten spreche ich an. Also man stand schon viel rum mit dem.
Aber gute Schule, auch die eigene Schüchternheit, die Hemmungen zu überspringen, sagen, ich will was von dem, ich muss heimkommen, ich brauche gute O-Töne, ich brauche gute Aussagen und man lernt auch in Gesichtern zu lesen, man sieht ja, der ist bereit dafür, der hat was zu sagen, der hat vielleicht Persönlichkeit und das ist eine irrsinnig gute, Umfragen sind die beste Schule.
Hat dir auch später für die Moderationen sehr geholfen, auf Live-Gäste einzugehen.
Enorm, ja, absolut.
Ja. Wie viele Leute du wahrscheinlich interviewt hast?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich für meine Abschluss, ich sollte es ja ein bisschen sondieren, beziehungsweise auch Bilder und so weiter in den letzten Wochen liefern und bin ins Archiv gegangen und habe über 6.800 Sendungen gefunden. In 40 Jahren, ja.
Und die sind im Archiv? Und die nicht archiviert sind, haben wir jetzt noch mal gar nicht mitgezählt.
Wahrscheinlich liegt auch einiges im Giftschrank.
Na, ob was daneben gegangen ist, wir haben ja 2 Stunden Zeit zu ratschen, das hattest du bei deinen Sendungen nicht, das erfahren wir sicher auch noch. Natürlich geht live immer was daneben. Aber weil du gerade vom Archiv gesprochen hast, man hat ja bei deiner Abschiedssendung auch darüber gesprochen, dass du immer so präzise vorbereitet bist. Und da hatten wir auch das Geschenk hier im Funkhaus, ein Zeitungsarchiv zu haben. Ja, in Zeiten von Internet kann sich das gar niemand mehr vorstellen. Das waren so Mappen, wo man zum bestimmten Thema oder zum Gast was gesucht hat. Und dann hat man eine Mappe bekommen mit Ausschnitten, so wie du jetzt gerade in deiner Folie bringst mit deinen Zeitungsausschnitten und deinen Fotos. Und da hat man sich vorbereiten können. Und das war für damals was Spektakuläres, ohne Internet zu wissen, da kann man was nachschauen, auch aus Zeitungen und Zeitschriften.
Mhm. Das war ein Füllhorn an Wissen und ich war sehr, sehr froh, dass ich da Zugang hatte. Obwohl ich schon in Freimann war, bin ich gerne ins Funkhaus gekommen im Vorfeld meiner Sendungen und habe mich auf Themen, die ich schon kannte, wo ich wusste, das wird jetzt kommen nächste Woche, und habe mich eingelesen, habe Kopien gemacht und bin dann oft mit einem dicken Packen wieder rausgegangen. Und du gehst beruhigt eine Woche rein, wenn du schon mal ein bisschen Vorwissen hast und ein bisschen dich eingelesen hast. Aber das hat dieses ZA, das Zeitungsarchiv, geboten. Mhm. Und ähnlich wie du, ich war sehr, sehr froh, dass es das gab. Ja.
Aber da lernt man auch, heutzutage kommt man so leicht an Informationen Und das haben wir natürlich noch drin, wenn wir von der analogen Welt in die digitale gegangen sind, was wirklich wichtig sein könnte an dieser Flut von jetzt Informationen. Damals hat man einfach gezielt in diesen Mappen geblättert und dachte, oh, das könnte mich interessieren, das kopiere ich raus.
Und dann kam der Leuchtstift ins Spiel. Es gibt böse Zungen, die sagen, ich bin mit dem Leuchtstift in der Hand geboren worden. Das kann nicht sein, aber doch ja, also einfach auch hervorzuheben, zu sagen, das ist jetzt zwar ein langer Artikel, aber diese Passage, dieser Satz oder gar dieses Wort ist wichtig und es nützt mir und daraus werde ich dann was basteln.
Ja. Annette Beetz bei mir zu Gast. Und das waren ja Zeiten, wo wir beide angefangen haben, wo man sich eigentlich nie begegnet ist. Also als du im Hörfunk warst, bestimmt. Aber dann war Fernsehen und Radio bei uns beim Bayerischen Rundfunk sehr getrennt. Jetzt sind wir alle unter einem Dach. Es ist auch eine gute Idee, dass alle Leute miteinander arbeiten können. Und du hast ja am Anfang beides machen können. Hast auch eine Sprecherausbildung, das hört man deiner schönen Stimme auch an. Gab es ja damals auch im Hause eine Sprecherausbildung.
Ja, ich dachte, es wäre gar nicht nötig. Ich dachte eigentlich, ich spreche Hochdeutsch, komme aus dem Landkreis, dachte ich, naja, dann wurde das nett belächelt. Das hieß, naja, sie hat einen Lokalkolorit, sage ich, auch damit könnte ich leben. Und dann hieß es, nein, du musst beides können. Du bleibst dir selber treu, natürlich, mit einem leichten bayerischen Klang. Aber wenn du Wirtschaft und Nachrichten, also ganz seriöse, strenge, ernste Themen, brauchst du die Bühnenhochdeutschsprachen. Mhm. Und das wurde mir dann tatsächlich, oder das wollte ich dann auch lernen, da war aber immer ein bisschen bangen dabei, verliere ich doch einen Teil meiner Identität. Und sie haben mich von Anfang an, haben sie mir versichert, das ist wie wenn du den Knopf umdrehst. Du lernst mit dem Bühnenhochdeutsch eine neue Sprache. Mhm. Und genau so war es. Man kann ja ganz leicht sich wieder zurückfallen lassen. Ich bin ja, wie gesagt, Teilzeit-Chiemgauerin. Und es ist wunderbar, da wieder reinzufallen. Und es ist ja nach wie vor da. Ich bin ja noch ich. Aber ich habe tatsächlich eine weitere Fremdsprache gelernt für ernsthafte Inhalte, die man auch ernsthaft rüberbringen will und seriös wirken will, dass man dann auch tatsächlich den Schalter umdreht auf Bühnenhochdeutsch. Und das habe ich hier gelernt, ja, beim BR.
Das ist ja wirklich wie eine neue Sprache.
Absolut.
Das ist, als ob du jetzt auf Englisch was machen würdest, ja, und switcht dann wieder um, dass du es auf Deutsch bzw. auf Bayerisch machst.
Genau.
Und das ist das Schöne ja auch im Bayerischen Rundfunk, dass man Bayerisch reden darf. Sonst dürfte ich, glaube ich, nicht am Mikrofon sitzen, weil ich nie eine Sprecherausbildung gehabt habe. Aber das hat dir natürlich in deinem Beruf auch gut getan, weil du völlig unterschiedliche Gäste hattest und eine Moderatorin im bayerischen Fernsehen warst, aber auch neutrale Themen gut rüberbringen konntest, was im Dialekt jetzt nicht so gut rüberkommt.
Du musst dich halt anpassen. Mhm. Du musst sehr, sehr genau hinhören, wo kommt der her, wo will der hin und was tut dem jetzt auch gut, dem Gast oder dem Beitrag. Was braucht, das braucht man als Brücke, damit sich alle wohlfühlen damit. Und das entwickelt man, glaube ich, am Laufe der Zeit. Das kannst du nicht von Tag 1.
Bei deinem Rückblick in der Sendung, also deine letzte Abendschau moderiert hast, das war schon berührend, das anzuschauen, was es für Sendungen auch für im BR gegeben hat, wo es dann ganz modern geworden ist, live in Bayern oder so. Die haben unterschiedliche Namen alle gehabt und wurden dann eigentlich immer lockerer. Mhm. Wenn man so, früher war das ja alles so statisch und dann ist es, hat man ein bisschen rumexperimentiert und hat das Ganze viel entspannter gemacht. Kein Vergleich mehr mit heutzutage, wie deine letzten Sendungen waren. Aber du hast diesen ganzen Prozess mitgemacht und auch mitgestalten dürfen.
Ja, so ist es. Es war ein großer Gewinn, dass man auch die Leute mehr hat machen lassen, dass wir sehr zu uns gefunden haben und gesagt haben, wir sind so, wir wollen das auch so verkaufen, wir wollen uns nicht verstellen. Es war wirklich sehr steif am Anfang. Man hat so ein Profil entsprochen, ein Stück weit auch verstellt und es wurde dann tatsächlich lockerer und entspannter und es hat allen gut getan, es hat dem Prozess gut getan und der Zuschauer hat es auch wertgeschätzt, dass er sagt, ja, die sind wie wir und wir kommen da eher auf Augenhöhe zusammen und das war für mich ein großer Gewinn.
Kannst du dich noch an deinen ersten Beitrag erinnern fürs Radio und kannst du dich an deine erste Live-Sendung im Fernsehen noch erinnern? Das ist ja alles über 40 Jahre her, wie wir beide festgestellt haben, das war doch gerade erst.
Beitrag, muss ich sagen, ich weiß die Umfragen, allein gestalteter Beitrag. Ich war immer im Rathaus, habe einen Bericht über, aber da weiß ich nicht mehr genau, worum es ging. Fernsehen, erste Sendung, ja, weil die Nervosität war unglaublich.
Ja, also kann ich
weiß
mir
noch,
vorstellen.
Dass das Herz hat, obwohl ich ja vor der Kamera schon in den USA gearbeitet habe, aber das Herz hat so stark geklopft, dass ich Sorge hatte. Ich hatte eine Seidenbluse an, dass man das Bumpern sieht auf der Höhe. Und ich dachte, oh Gott. Gottes Willen. Und das, die Ohren haben gerauscht. Ich habe mich kaum mehr selber gehört, weil ich wirklich aufgeregt. Aber ich war sehr bemüht, es nicht mir anmerken zu lassen, sondern auch wirklich da souverän da zu stehen und sagen, ich mache das jetzt easy. Und da auch wieder amerikanische Schule, das hat sehr geholfen, dass man so ein paar Techniken lernt, um die eigene Nervosität zu überspielen und nicht spüren zu lassen. Und aber klar, Atmung wird schwierig, auch die Stimme wird dann höher, als man normalerweise sich aufhalten sollte. Also wenn es ich jetzt sehe, denke ich mir, um Gottes Willen.
Das hast du noch entdeckt, die erste Sendung.
Ja, die habe ich.
Was war das? Wie hieß die Sendung damals?
Das war damals tatsächlich diese Bilder, die du gesehen hast mit Eckhard Meyer-Bülow. Mhm. Das war diese Sendung, damals noch, glaube ich, in Co-Moderation oder die erste Sendung in Co-Moderation. Und wir haben halt verschiedene Beiträge aus und über Bayern, alles was, das hat ja damals auch eher diesen genialen Spruch geprägt, alles was Bayern bewegt. Und wir haben einen Laufplan gehabt und einen Ablauf und ich habe halt verschiedene Themen anmoderiert. Ja. Und es wurde dann auch im Lauf der Minuten immer besser. Man wächst dann rein, man gewinnt Sicherheit, aber der Anfang war ja, ich denke, ich war kurz vorm Herzinfarkt.
Und als du in den USA gesendet hast, da haben sie ja die Nachbarn und Freunde gesehen.
Genau.
Und da hast du gewusst, jetzt schauen die Eltern zu und was weiß ich, Tante Resi oder so, alle haben zugeschaut.
Genau.
So wie man sich früher vom Fernseher versammelt hat. Ui, Annette kommt.
Das Lagerfeuer, ja, genau.
Hast du viel Fernsehen dürfen als Kind? Bist du eben so mit Annette von Aretin, Ruth Kappelsberger und was bin ich aufgewachsen?
Ich war mehr ein Draußenkind. Und Fernsehen war schon reguliert von elterlicher Seite. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter war daheim, aber die haben schon geschaut, genau was schauen sie wann an. Und wir hatten tatsächlich auch Lagerfeuer. Wir haben Sonntagnachmittag immer diese Serien Downstairs, Upstairs.
Das Haus am Eton Place.
Genau. Ich konnte jetzt nur den englischen Titel. Also das war, was halt so familienfreundlich und tauglich war. Oder der Komödienstadl, wo man gemeinsam, oder eben die großen Samstagabendshows. Da war man gemeinsam davor gesessen. Mhm. Aber so Alleingänge waren nicht gern gesehen. Also man muss schon sagen, ich will das gern sehen, weil. Und das wurde dann entweder genehmigt oder nicht genehmigt. Es war schon, ja, kontrolliert. Und das ist vielleicht nicht das Verkehrteste.
Im Nachhinein schon.
Ja.
Kinderstunde hat es damals noch geheißen. Ja. Es war ja maximal einmal am Tag.
Ja.
Und in Bundestagsdebatte war es wieder ausgefallen.
Mhm.
Flipper, Lassie, Bonanza.
Das alles war okay.
Tarzan. Ja. Schwarz-Weiß-Fernsehen.
Shiloh Ranch.
Ja.
Bonanza.
Und Schwarz-Weiß-Fernsehen. Wir haben ja noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gehabt.
Und immer zum Fernseher gehen und umschalten.
Ja.
Es gab ja keine Fernbedienung.
Nein.
Und dadurch hast du dir das wirklich gut überlegt, ob du umschalten wirst, weil du musst jetzt extra hingehen.
Erstes, zweites und bayerisches
und
Fernsehen.
Schluss.
Und Schluss. Und ja, Sendeschluss auch. Ja. Und bei Spielfilmen kann am Schluss Ende. Das fehlt mir heute noch.
Mhm.
Dass am Schluss
und ein
Ende
schöner, langer Abspann auch, ne? Wo man noch mitlesen konnte.
Die Musik noch weitergespielt hat.
Ja.
Und in der Zeit durftest du schon beim Fernsehen arbeiten.
Mhm.
Schon in Farbe.
Mhm. Richtig, richtig. Ja. Und ich habe auch noch den letzten Teil Ansagen mitgemacht, parallel schon zur Moderation. Und habe mich sehr unbeliebt gemacht, weil wir bekamen für die Ansagen der Beiträge oder der Filme, die wir angesagt haben, immer vorgefertigt ein, zwei Zeilen. Und mir hat das nicht gefallen. Und dann bin ich mal runter in die Matz und habe den Matz-Techniker bestochen und gesagt, ich möchte gerne die ersten Minuten dieses Films sehen. Lass mich da mal reinschauen. Um auch da wieder schon Brücken zu bauen und habe dann diese ein, zwei Zeilen umgeschrieben und habe damals schon für Ansagen im Grunde meine ersten Moderationen geschrieben. Und es kam zunächst gar nicht gut an, weil da bin ich ja jemand im Grunde auf den Schlips getreten, bis dann auch so die Erkenntnis durchgesetzt hat, das ist ja vielleicht sogar wertsteigernd, also ich hatte ja die gute Intention, die Leute zum Zuschauen zu animieren. Und der ein oder andere hat sich gedacht, ja, das war vielleicht sogar besser als vorher. Aber ich habe mir da schon auch nicht nur Freunde gemacht.
Naja gut, da war auch das Journalistische bei dir.
Absolut.
Du wolltest ja nicht eure Texte lesen, trotz deiner Sprecherinnen-Ausbildung, sondern du wolltest es ja anmoderieren,
ja.
Was ja auch eine hohe Kunst ist.
Möglichst frei natürlich. Und ich selber, ich wollte meine Persönlichkeit, mein Text, mein Mund, das sollte alles mitkommen und nicht irgendwas wie so ein Papagei im Grunde absprechen. Das wollte ich nicht.
Oder wie bei Loriot.
Ja, richtig.
Was war das mit dem Krimi mit dem Diät? Aber du hast ja auch selber ein bisschen Musik ausgesucht, zum Beispiel La Brasbanda mit Tubissimo, und das hat eine Geschichte, wie bei dir alles eine Geschichte hat.
Ja, Brasbanda durfte ich natürlich kennenlernen, mehrmals als Gäste in der Abendschau, sehr früh auch in ihrer Geschichte. Und man ratscht dann natürlich mit dem Stefan Dettel und mit dem Andreas Hofmeier, der der Tubist ist, den ich erst jetzt wieder letzten Sonntag in Landsberg im Stadttheater in einer Solo-Performance gesehen habe. Die gehen ja alle auch eigene Wege, was sehr gut ist. Sind ja alles hervorragende, klassisch ausgebildete Musiker. Und ja, Brass Banda, der Sound gefällt mir. Nicht unbedingt so der harte Balkan-Sound, den sie manchmal machen, sondern auch die leisen, feinen Töne. Wir haben mal auch in einem Kuhstall eine CD aufgenommen, die ich finde eine der besten ist. Und ja, da, für Brass Banda schlägt mein Herz. Und sie sind Chiemgauer.
Ja, dann schlägt das Herz. Passt. Jetzt muss man aber sagen, ob du auch ein Instrument spielst. Als halb Chiemgauerin, da müsstest du eigentlich selber Musik machen können.
Tut sie auch, hat sie aber lange nicht gemacht. Ich habe angefangen mit Gitarre, auch in der Gruppe, sowohl Volksmusik als auch Folk. Und ja, und dann kam der Beruf und lange Tage und dann wurde die Gitarre eingepackt und stand in der Ecke. Und ich habe sie jetzt seit ein paar Wochen wieder ausgepackt, habe mir beim Hieber Noten geholt und fange wieder langsam an. Die Nägel sind gefallen, die Hornhaut an den Fingerspitzen kommt wieder. Es ist mühselig, aber es macht einen Heidenspaß.
Beherrschst du die Griffe noch? Weil wenn man so lange Instrumente nicht mehr benutzt...
Ja, ich komm relativ schnell wieder rein. Also die Erinnerung setzt ein. Und es geht flüssiger und schneller, als ich eigentlich befürchtet habe, muss ich sagen.
Ja. Und Noten lesen hast auch nicht verlernt?
Na, das kommt auch wieder. Also das ist nicht das Ding. Ich wollte auch wieder in Chor. Ich habe früher viel und gern gesungen in der Schule, auch solo. Und habe festgestellt, dass bei den Chören die Damen gar nicht so gesucht sind, sondern dass es heißt, ja, schön, würde auch klappen, aber wir brauchen Tenöre und Bässe, sage ich, damit kann ich nicht dienen.
Also wenn du eine Band gründest, ich kann nur im Alt 2 mitbrummen. Das sind, wie hat unser Musiklehrer gesagt, der Alt 2 ist ein Klotz am Bein, darüber bin ich nie hinweggekommen. Oh, dabei ist Singen doch so schön, also ich singe ja oft während der Sendung mit oder summe mit. Da habe ich das Mikrofon zu, keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, da habe ich das Mikrofon immer zu, auch bei meiner Operettensendung, weil... Singe wie im Gesang gegeben, dir offensichtlich schon, wenn du im Chor gesungen hast. War das dann Kirchenmusik oder welche Art von Musik hast du gemacht?
Wir haben Klassik gemacht, wir haben Choräle gemacht, wir haben aber auch sehr gerne Pop und Folk gemacht, also quer durch den Gemüsegarten, wie man halt Schulkinder begeistern kann. Ja, hat sogar für den einen oder anderen Solopart gelangt, ja. Aber es ist nicht so leicht, jetzt wieder einfach da einzusteigen. Deswegen dachte ich, ja, hole ich mir Noten, sing selber zu meiner Gitarre, dann ist auch gut.
Fenster zu daheim. Nein, aber erstens hast du ja die Atemtechnik gelernt.
Ja.
Das ändert sich nicht. Unsere Stimmen haben sich schon geändert.
Ja.
Wenn man jetzt von Kollegen Archivaufnahmen anhört, dann, die man jetzt noch trifft, dann ändert sich die Stimme natürlich im Laufe der Jahre. Und das wird man beim Singen ja auch merken.
Ja, ich bin jetzt auch eher ein Alt als ein Mezzosopran.
Da nähern wir uns.
Ja, genau.
Aber das ist ja auch immer schön, wenn Leute singen. Es summt da kaum noch jemand, wenn man so durch die Straßen streift. Es summt und singt kaum noch jemand. Und eigentlich singt man und summt man nur, wenn man gut gelaunt ist.
Dusche und Auto. Da schadet man auch niemand.
Da schadet man auch niemand. Aber es ist ja so viel Musik in einem.
Ja.
Musik hast du dir auch gewünscht von Claudia Korek und auch das hat einen Grund.
Claudia Korek finde ich einerseits großartig, auch sie durfte ich kennenlernen, sowohl im Studio als auch auf der BR Adeltour, da hatte sie einen Auftritt. Da waren wir beide in Volkach und es war einer der heißesten Tage meines Lebens und haben geschwitzt und aber Grotschi war's. Claudia Korek zieht sich immer ganz gern zurück auch zusammen mit ihrem Mann und den Kindern und hat mit ihrer Familie 3 Monate auf Hawaii verbracht und da ist dieses spektakulär schöne Album Honolani entstanden. Und aus dem Honolani ist dieser Titel Tanzen.
Tanzt du auch?
Warum nicht? Doch, sehr gerne eigentlich, ja. Es gibt nur immer weniger Gelegenheiten. Mhm. Also früher war es einfacher und heute einen standesgemäßen Rahmen zu finden, wo du tanzen darfst, ohne dass einer blöd schaut, ist gar nicht mehr so leicht.
Wir tanzen aber nicht, wir ratschen, wir sitzen im Hörfunk hier im Bayerischen Rundfunk, wo Annette Witz angefangen hat und dann ist sie doch hauptsächlich beim Fernsehen präsent gewesen. Und du hast mir gerade während der Claudia Korek, wir können ja ratschen, während wir Musik hören, gesagt, du hast teilweise 4 parallele Sendungen bestücken so dürfen.
Ja.
Wir sehen es ja beide als Geschenk, was wir machen dürfen, nicht müssen, sondern dürfen. Was waren das dann für Sendungen?
Ja, was viele gar nicht wissen, also es war nicht nur die Abendschau, sondern es war dann auch eine Zeit lang Unser Land, zusammen mit der Uschi Demmrich im Wechsel. Es war eine Wochenchronik, immer Samstagabend. Da haben wir zusammengefasst die Ereignisse der Woche. Mhm. Und es war ein Freizeitmagazin auch mal eine Zeit lang. Beim Sport war das ansässig. Cabrio. Ich habe in der Nachbetrachtung, als ich so angefangen habe, zum Abschied hin, zur letzten Sendung hin, bin ich mit Sendungen und Sendeausschnitten konfrontiert worden, wo ich auch gesagt habe, wie bitte, wann war das? Wer sitzt da? Also es ist so viel gewesen und es war so vielfältig und die Spielwiese war so groß, dass ich mich teilweise auch wirklich mühsam erinnern musste, dass ich da stand und dass ich das ja auch gemacht habe. Vieles waren nur ein paar Folgen und nicht so lange wie die Abendschau über 20 Jahre, sondern einfach auch Pilotsendungen. Aber es war tatsächlich kontinuierlich, gab es eine Zeit, wo ich 4 Sendereien parallel gemacht habe. Das war sehr intensiv, ja, muss ich sagen. Und dann halt immer diese Sommerreisen. Das heißt, wir sind am Donnerstagabend nach der Abendschau ja ins Bayernland rausgefahren, haben irgendwo nahe der tschechischen Grenze oder im äußersten Süden in Berchtesgaden Station bezogen und haben dann am Freitag eine Live-Sendung von dort gemacht, sind dann Freitagabend nach der Live-Sendung wieder zurück nach München und da habe ich dann am Freitagabend auf den Samstag die Wochenchronik vorbereitet. Also und dann hatte ich den Sonntag. Also das, aber wenn man jung ist, macht man sowas und steckt es auch weg. Heute frage ich mich oft, wann hast du geschlafen?
Aber es ist ja, dass man so viel machen darf, es macht dir ja auch Freude und man nimmt es dann nicht so ernst und sagt, ich brauche aber meine 8 Stunden Schlaf, wie du gerade erzählst. Und dass man viel ausprobieren darf im Bayerischen Rundfunk, das ist ja auch schön, dass man einem was zutraut und sagt, das machst du. Und du warst dabei, als es ja auch ein Novum war, außerhalb zu senden. Also man hat zwar Musiksendungen von außen gehabt, aber dass zum Beispiel bekannte, vertraute Sendungen nicht aus dem Studium Freimann gesendet worden sind, sondern dass ihr rausgefahren seid mit Ü-Wegen und von draußen gesendet habt. Das war ja auch, da warst ja du auch bei den ersten Teams dabei, die das gemacht haben.
Ja, es war sehr aufregend, weil da war natürlich, es war sehr störanfällig und sehr pannenträchtig, aber es war auch faszinierend, auf Marktplätzen zu stehen, auf Christkindlmärkten, mitten im Wald oder auf einer Kreuzung und da eine sogenannte AÜ Außenübertragung zu machen mit einem riesen Team, mit unter oft schwierigen Verhältnissen, auch wettertechnisch. Ich meine, ob es da Hagel schneit, stürmt, ringt, das ist wurscht, wir haben Sendung. Und das Einzige war, wenn Gewitter drohten, da hatten sie Angst wegen Blitzen, da haben wir dann improvisiert. Aber es war, eigentlich waren es die intensivsten, die farbigsten Erinnerungen, die ich an meine ganzen 40 Jahre habe, es waren die Sendungen draußen unter freiem Himmel. Weil auch der Kontakt zu den Menschen, wir haben denen ins Gesicht geguckt und haben sie angesendet und angesprochen und haben sie einbezogen und konnten vorher, nachher in Kontakt mit ihnen treten, haben Fragen beantwortet, Autogramme gegeben, haben unglaublich viel mitgenommen an Kommentaren und Anregungen aus diesen AÜs, aus diesen Außenübertragungen, wieder zurück nach Freimann. Wir sollten das überlegen, wir sollten mehr davon, weniger davon. Also das war ja ein ganz unmittelbarer Kontakt mit unseren Zuschauern, mit den Leuten da draußen, die Beiträge zahlen, die uns zahlen, aber uns sehen wollen, aber auch sich selber sehen wollen. Und das waren Gelegenheiten, die waren unbezahlbar.
Das ist ja auch was Schönes. Auch wenn du dann im Studio bist, dann siehst du die Gesichter vor dir und denkst, für die Leute darf ich senden. Und die könnte es interessieren und vielleicht sollte ich so rüberbringen. Es ist so schön, mit Hörern und mit Zuschauern im Kontakt zu sein. Darum freuen wir uns auch über jede Mail, wollte ich nur noch mal sagen. Sie können uns gerne mal schreiben an studio@br-heimat.de. Es ist nämlich so schön, wir senden gerne für Sie alle. Jetzt haben wir die vielen Sendungen schon angesprochen. Jetzt hat sich ja technisch schon so viel geändert. Dieses schöne Bild, das Foto, das du mir gezeigt hast, wo du als kleines Madel im so netten Dirndl, wie viel Dirndl hast du mittlerweile?
Ich traue mich gar nicht zählen.
Also eine eigene Kollektion schon, eine Tibets-Dirndl-Kollektion. Ein Dirndl ist auch was Wunderbares. Wunderbar. Kleidungsstück. Ich habe gerne ein Dirndl an. Aber da bist du hinter einer so riesigen Kamera gestanden. Da hat sich technisch schon sehr viel getan.
Die Man Kameras möchte meinen, dass in der Entwicklung der Technik wird ja alles immer kleiner und leichter, aber die Kameras sind sogar noch größer geworden. Aber sie sind weniger geworden. Also pro Sendung wird immer mehr auch reduziert, natürlich auch aus Kostengründen. Aber wir brauchen teilweise auch gar nicht mehr so viele Kameras. Ja, und es ist, was Mikros angeht, wir haben die Mikros in der Hand gehabt und hatten ein Kabel, das wir überall hingeschleppt haben, was sich dann drüber verheddert hat oder jemand ist drüber gefallen. Jetzt haben wir Anstecker, wir sind verkabelt. Ich sage immer, kommst her, da bist du so ein Sprengstoffattentäter, weil du viele Kasten am Körper hast, an Stellen, die man möglichst nicht sieht, die sich nicht abzeichnen sollen unter der Klamotte. Aber es ist tatsächlich alles per Funk. Also dein kleiner Mann, dein Knopf im Ohr ist ein Kasten und das Mikro ist ein Kasten und es klebt dann so am Revier. Also es ist einerseits leichter geworden und weniger sichtbar, aber andererseits die Kameras als solche sind immer noch Mordstrümmer. Mhm. Also da war das von dem Zeitungsausschnitt, da war die eher noch klein. Die haben sich vergrößert, ja.
Aber das sieht ja dann auch beeindruckend aus, wenn das solche Trümmerinstrumente sind, so wie wir damals eben im Tonbandgerät rumsahen. Und jetzt sind es also kleine, zierliche wie Mikrofone selber. Und da ist die ganze Technik drin und viel besser als die Tonbänder. Aber das ist dann auch für einen selber beeindruckend, wenn man was in der Hand hat. Aber diese Entwicklung hast du ja auch mitgemacht. Stichwort Klamotte. Was darf man denn anziehen, wenn man beim Fernsehen ist?
Oh, ein weites Feld. Wie viel Zeit haben wir?
Nach die 11 Uhr Nachrichten haben wir
eine
Stunde.
Das ist auch eine Lern- und Spielwiese. Das ist Learning on the Job. Also du lernst und siehst sehr schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Es gibt natürlich Regeln, kleine Muster flimmern und so weiter. Das lernst du auch ganz schnell. Aber ansonsten, was die Farben angeht, habe ich mich bei der Abendschau immer sehr angepasst an unser Logo. Das heißt, sehr kräftige Farben. Ich habe viel Rot, Gelb, Orange getragen, weil das ja das Abendschau-Logo ist und ich wollte immer, dass sich das wiederfindet. Das sind sehr kräftige Farben, die ich normalerweise auf der Straße nicht anziehen würde, weil es echte Schockerfarben sind. Aber im Studio kommt es sehr gut, weil da dimmt es wieder alles ein bisschen runter. Wir sind verantwortlich, jeder Moderator, jede Moderatorin des BR, selber für unser Styling und unsere Klamotten. Wir zahlen das selber, wir organisieren, finanzieren und pflegen das alles selber. Wir haben nicht die Kleiderstange, wir haben nicht den Stylisten, der uns das hinterher trägt. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil zugleich. Nachteil ist, du musst dich kümmern und auch etliches investieren. Der Vorteil ist, dass ich einfach eigenständig bin und selbstbestimmt und selber sagen kann, das ist das, was ich tragen will und dass dir im Grunde auch keiner reinreden kann damit.
Dass dich niemand verkleidet.
Ich bin mein eigener Stylist und man lernt auch sehr schnell, sehr gut, was steht dir nicht, was kommt. Gut, du wirst beraten natürlich. Es gibt Menschen, die das tatsächlich auch abfotografieren, also professionell und dann mit dir in Kontakt treten und sagen, pass auf, das kann man optimieren. Aber ansonsten sind wir da sehr, sehr selbstbestimmt und sehr selbstständig und ich habe gelernt, das sehr zu schätzen. Ich beklage mich nicht drüber, sondern ich habe gesagt, das kommt mir sehr entgegen. Ich habe natürlich jetzt am Ende meiner Laufbahn Berge, die ich jetzt versuche, sinnvoll in die richtigen Kanäle zu schieben. Das heißt, ich lade regelmäßig auch Kolleginnen ein, die noch aktiv sind und sage, schau drüber, kannst du irgendwas brauchen, weil ich brauche es nicht mehr.
Ganz dezent gekleidet hier bei BR Heimat. Annette Pitz bei mir zu Gast nach die 11 Uhr Nachrichten. Ratsch mal gleich weiter. Magst du die Nachrichten ansagen?
Ich glaube, das ist bei dir in besseren Händen.
Dann hast du es doch schon so oft gemacht und bei euch ging schon viel mehr nach Zeit. Da hat man richtig gemerkt bei der Abendschau, oh, jetzt hast du einen interessanten Gast, jetzt müsst ihr aber allmählich aufhören. Wir haben eine gute Minute Zeit. Dann kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann ratsch mal weiter und zum Beispiel über all die vielen Gäste, mit denen du das gemacht hast, was wir gerade machen, miteinander ratschen. Annette Pitz bei mir zu Gast. Schön, dass du da bist.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sage ich zu Annette Pitz. Und Annette, nachdem man dich jetzt wirklich über 40 Jahre immer im Fernsehen gesehen hat, Nachrichten hast du nie gesprochen?
Nein, tatsächlich. Der Krug ging an mir vorüber. Nein, es ging sehr schnell ins Magazinformate, sehr schnell in Kultur, Wirtschaft. Aber so die klassischen Nachrichten hat es mich auch nie so hingezogen, war mir ein bisschen zu nüchtern, zu sachlich. Ist wahnsinnig wichtig, höre ich auch. Aber selber gesprochen, nein.
Aber du warst ja da, wo etwas Bayern bewegt, nämlich mit der Abendschau unterwegs und mit vielen anderen Sendungen, wo du jetzt manchmal gar nicht mehr weißt, hast ja gerade eben erzählt, welche Sendungen du alle gemacht hast. Aber viele, viele Gäste, wie viel waren es, die du im Archiv gefunden hast?
6.800
Sendungen. Wahnsinn. Ja, ja. So viel redet ja mancher im Leben gar nicht. Kenne ich nur Leute, die im Leben nicht so viel reden, wie du in Sendungen geredet hast. Oder ich. Kannst du dir noch an viele Gäste erinnern, an alle auch
nicht
mehr?
An alle sicher nicht. Nein, aber natürlich sehr im Gedächtnis geblieben. Vor allem Gäste, die mich dann überraschen, wo man hat ja immer so ein Bild im Kopf, selbst wenn man sich vorbereitet, Klischees, Vorurteile. Und wenn die dann komplett widerlegt werden, wenn du dann am Ende des Tages aus der Sendung rausgehst und sagst, der ist ja ganz anders, der ist entweder nicht so nett oder viel netter. Und das ist schon spannend, muss ich sagen. Interessanterweise auch so Leute wie zum Beispiel DJ Bobo, dachte ich, na ja. Und ein schrecklich netter, bodenständiger, professioneller Typ. Wir haben irgendwie so eine Anziehung, es war so auf Augenhöhe und gedacht habe, wow, das ist ein fantastischer Mensch. Oder auch der Sänger Thomas Anders, wo er auch gedacht hat, oh je, Bohlen und so weiter. Großartiger Typ mit einer Wahnsinnsstimme, also wo ich auch im Nachhinein zum Fan wurde, ne? Von den Internationalen, mit wem ich mich sehr, sehr gut auch verstanden habe und wen ich auch geschätzen gelernt habe, ist Albert Hammond, ein Sänger, der für sich schon etliche Hits hatte, aber auch, was mir erst klar wurde, Weltstar-Hits komponiert hatte. Also im Grunde noch ein besserer Komponist als ein Sänger und auch wahnsinnig, ja, reizend im Umgang miteinander. Dann natürlich große Weltstars wie Anna Netrebko. Lustige Geschichte. Wir haben gar nicht sie eingeladen, sondern ihren damaligen Lebensgefährten, einen Argentinier, auch Opernsänger, der eine Tango-CD rausgebracht hatte. Und wir wollten eigentlich ihn und die CD promoten und ihn vorstellen im deutschen Publikum. Und zu unserer großen Überraschung kam sie mit, Anna Netrebko, im Gästeraum der Abendschau. Die ganze BR-Fernsehen lief amok. Alle wollten Autogramme, es war richtig Unruhe. Und dann hieß es, was machen wir? Und dann habe ich ein Vorgespräch mit ihm geführt und sie war so ein bisschen, ich weiß nicht, sie war so ein bisschen eifersüchtig auch, weil wir uns gut verstanden haben und die Witzchen und flogen hin und her. Und dann hat sie plötzlich gesagt, sie würde gern mit ins Studio. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, klar, machen wir. Und dann war das ein unglaublich farbiges, lustiges, wir haben viel gelacht, wir haben über Mode, über Männer, über High Heels und über Handtaschen und natürlich über Musik und Oper gesprochen, aber es war ein unvergessliches Gespräch und ich weiß, es war das einzige Mal im Leben meiner Laufbahn, dass ich am Folgetag Blumen von meinem Chef bekam, weil er gesagt hat, da hast du uns wirklich gerettet, weil nicht jeder hätte das so souverän durchmanövriert, weil ich ja auch Klassik ein bisschen bewandert bin, ich habe ja auch hier bei Bayern 4 Klassik gemacht und aber auch auf der Frauenebene und das einfach lockerlässig, gemeistert habe, glaube ich, in dem Fall. Ja.
Weil das ist ja das Schöne an Live-Sendungen.
Was so draus wird, ne?
Das was ganz anderes draus wird.
Mein Gott.
Und dass man sich auch vor seinen, was du gerade gesagt hast, vor seinen Klischees oder Schubladen, die man im Kopf hat, hüten soll. Weil jeder Mensch ist so interessant im Gespräch. Wenn ihr schon jemanden einladet, dann hat es ja immer einen Hintergrund. Auch zum Beispiel auch, dass jemand sein Buch vorstellt oder jemand von seinem Leben erzählt. Aber ihr hattet leider nicht so viel Zeit wie wir immer mit 2 Stunden Ratsch. Es ging schon sehr eng getaktet.
6 Minuten, ja. 8 Minuten Maximum. Da muss man schon sehr komprimieren.
Da kannst du nicht erst warm reden, sondern da musst gleich über
und
das Thema
Druck
reden.
Und der Druck ist groß, auch wenn du Politiker hast. Ich hatte Richard von Weizsäcker, wo ich mir auch gedacht habe, es war schon sehr, sehr spät in seinem Leben und es war eine sehr getragene Atmosphäre und da muss man sehr, sehr konzentriert und fokussiert sein, zu sagen, was spricht man an? Er war ja dann, es gibt ja auch diesen Filmausschnitt, sehr gerührt, als ich ihn auf seine Gedanken und seine Emotionen nach der Maueröffnung gefragt habe und hat ja auch ein Tränchen verdrückt. Und ihn da wieder abzuholen und die Situation einzufangen und ihm auch die Zeit zu geben, sich zu sammeln, das sind Dinge, da wächst du, glaube ich, kurzfristig über dich selber hinaus. Aber da handelt man nur noch aus dem Bauch raus.
Was aber auch wichtig ist.
Ja.
Dass da keine Regie sagt, was man tun soll. Und der ist ja auch in diesem Film humorvoll vom Christoph Däumling und von Roman Roy nachgesagt worden, dass du so perfekt vorbereitet bist. Aber ich glaube, das ist schon auch dein Handwerkszeug, wenn du perfekt auf einen Gast vorbereitet bist. Das macht mir auch privat, wenn jemand zu einem kommt, dass man über den einfach was weiß. Und dann kann man sich gut unterhalten. Das ist ja das Schöne auch daran.
Das macht dich dann frei. Dann bist du ja umso lockerer, umso entspannter, weil du all dieses Hintergrundwissen hast, weil du sagst, selbst wenn jetzt zum Beispiel Zuspieler nicht kommen, du hast dann mehr Zeit als erwartet, dann kannst du füllen, füllen, füllen. Und du kannst auch, wenn von ihm was Ungewöhnliches kommt, dann sagen, weiß ich, kenne ich, machen wir jetzt ein neues Fass auf. Also der Perfektionismus ist ja nicht oder die Vorbereitung, dass du in einem engen Korsett bist, sondern im Gegenteil, du kannst dann sehr über dich selber hinausspringen und sagen, okay, ich hole ihn jetzt da ab, weil ich weiß genau, wohin der Zug jetzt geht und ich kann auch darüber mit dir sprechen, weil ich darüber gelesen habe. Und das spüren die Leute auch und fühlen sich eigentlich fast immer sehr gut aufgehoben. Also das Feedback nach den Gesprächen war eigentlich durchweg positiv. Und das hat mir dann auch viel gegeben, weil ich möchte ja, dass es den Leuten gut geht bei uns. Ich möchte ja niemanden in die Pfanne hauen.
Das ist ja der Respekt auch dem Gast gegenüber. Absolut. Und bei Live-Sendungen kann ja immer was passieren. Allein schon technisch, da war auch ein Ausschnitt. Also wie gesagt, man kann diesen kleinen Film, der Zusammenschnitt von deinen letzten Abendschauerlebnissen, da hat dich auch der Christoph Däumling überrascht hinter einem großen Blumenstrauß versteckt. Ich als Zuschauerin habe ja gesehen, dass seine langen Haxen da unten rausschauen, aber du bist ja selber gesessen als Gast. Also in Live-Sendungen kann ja immer was passieren und da war eben der Ausschnitt, dass die Technik überhaupt nicht funktioniert hat. Mhm. Du hast keine sogenannten Einspieler gehabt, es kamen keine Beiträge. Was macht man da? Das, was du am besten kannst, reden.
Um sein Leben reden. Also es kam wirklich Sekunden vorher, wir können gar nichts mehr machen, wir können keine Beiträge, keine Matzen einspielen, du musst einfach überbrücken.
Und also die Matzen ja, sind die Filme, die man zuspielt.
Die Filme, die Einspieler, genau. Und du weißt ja nicht, wie lange dieser Zustand anhält. Und ich habe halt einfach angefangen und war dann an einem Punkt, wo ich schon überlegt habe, so und jetzt gehe ich ins Studio rein und stelle meine Kameramänner und die Technik und so weiter vor, was hier so um uns herum passiert. Und ich sehe es ja dann immer sehr positiv, sage, sehen Sie, das ist der beste Beweis, wir sind live, denn auch uns passiert sowas. Aber ich habe dann auch immer großes Vertrauen, hinter den Kulissen tobt das Leben und die versuchen natürlich, die Situation in den Griff zu kriegen. Aber sie brauchen Zeit und die muss ich ihnen überbrücken. Liefern. Und deswegen stehen Moderatoren da und werden nicht nur Beiträge abgespielt, um genau solche Situationen in den Griff zu kriegen und da zu sein und zu füllen. Das ist unsere Aufgabe.
Wer noch nie live gemacht hat, stellt zumeist die Frage, wir sind ja hier auch live, was macht man, wenn einem nichts einfällt? Also die Frage ist mir auch schon oft gestellt worden und ich denke mir immer, reden kann man doch immer.
Ja, das ist der
berühmte. Ist ja auch noch nichts passiert, dieser Blackout,
der genau, das wollte ich jetzt auch zitieren. Den gibt's nicht, weil, wie gesagt, es findet sich immer ein Weg und eine Möglichkeit und so banal es ist, aber solange man redet und solange man aktiv ist und solange man irgendein Thema findet, gibt's keinen Blackout. Schwieriger ist zum Beispiel, dass wenn einem die Stimme wegbleibt, wenn man also möchte, aber nicht kann, weil man einen Frosch im Hals hat oder einen Hustenanfall oder dergleichen. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber auch da kommt sehr viel Verständnis und
weil es ja live ist.
Ja.
Und weil es jedem passiert.
Und sehr liebevolle Kommentare kennen wir, ist mir auch schon, ist ja nur menschlich. Aber einem selber ist es furchtbar zwider.
Dann kriegst du bestimmt stapelweise irgendwelche Lutschbonbons zugeschickt.
Richtig.
Gab es auch Geschenke von Zuschauern?
Immer wieder, ja.
Wir dürfen ja eigentlich nichts annehmen.
Geschenke, die wir ja meistens, wenn sie zu wertvoll waren, nicht annehmen dürfen und wieder zurückschicken. Mhm. Aber liebevolle Geschenke, muss ich sagen. Viel Selbstgemachtes, Selbstgemaltes, was ich also wirklich hochschätze Preise und Ehre, weil ich finde, wenn sich jemand hinsetzt, allein wenn sich jemand hinsetzt und schreibt, finde ich schon genial. Also, dass er sich die Mühe macht. Zeit nimmt und formuliert. Also, es bedeutet mir unglaublich viel. Weil, wie gesagt, wenn wir nicht von draußen senden, dann so wie du hier in dein Mikrofon sprichst, ich spreche in ein schwarzes Loch und muss dann meine Fantasie spielen lassen, wer da alles ist. Und wenn dann aus diesem schwarzen Loch Feedback kommt und Rückmeldung in Form von, wie gesagt, Schreiben, dann ist das natürlich sehr, sehr wertvoll.
Aber das habt ihr ja dann bei euren Außenveranstaltungen gehabt, wo wir vorhin drüber geredet haben, da sieht man auf einmal seine Zuschauer und dann weiß man, da ist kein schwarzes Loch, sondern da sitzen Leute, die schauen mir jetzt an. So wie wir ja mit dem bayerischen Fernsehen sozialisiert sind und aufgewachsen sind, dass wir gesagt haben, die sind sozusagen bei uns im Wohnzimmer.
Richtig.
Sitzt ja bloß jetzt nicht auf dem Sofa.
Ja.
Das ist ja auch eine Verantwortung, die im Wohnzimmer der Zuschauer, es denen schön zu machen. Hast du dann auch manchmal mit Zuschauern geredet, die gesagt haben, wir kennen sie so gut, weil wir sehen sie fast jeden Tag und du warst ja fast jeden Tag
ja,
auf Sendung.
Das kommt und das freut mich unbandig nett zu sagen. Sie sind Teil der Familie, Sie gehören zu uns und auch das vermeintliche Wissen, dass Sie mich sehr gut kennen. Mhm. Und das ist okay, weil Sie kennen die Annette von der Abendschau und vom BR tatsächlich sehr gut. Und Sie sind ja auch treu und wissen wahnsinnig viel, auch was ich wann gesagt habe und was ich mag und nicht mag. Also die sind da auch drin. Aber natürlich nehme ich mir manchmal auch die Freiheit zu sagen, ich bin es gerade beim Essen, also wenn Sie mich ansprechen in der Öffentlichkeit, ich gebe Ihnen gern, wir können Selfie machen, Autogramm und alles, aber lassen Sie mich fertig essen, ich bleibe hier und dann komme ich zu Ihnen. Also die Freiheit nehme ich mir. Und es gab einmal eine Gelegenheit, wo es mir gar nicht gepasst hat. Das war so, wir waren Bergsteigen und ich war komplett verschwitzt und außer Atem. Und jemand kommt strahlend auf mich zu und sagt, mei, die Annette Beetz, mei, dass ich Sie mal kennenlerne. Und ich denke mir, nicht jetzt.
Ich bin für sonst China.
Das war eine Notlüge, das weiß ich noch. Aber ich gesagt, ich will mir jetzt, ehrlich gesagt, das ist mir. Und habe dann gesagt, ja, ich weiß schon, Sie meinen meine Schwester, die sind mir ähnlich. Entschuldige, Dorothea. Ja.
Aber wenn man so verschwitzt und der Haut ist
und fix und dann und hat er trotzdem, wollte der Foto machen, wie gesagt, dann hat er wenigstens die Schwester von der Annette Beetz getroffen. Wie gesagt, es war eine Notlüge, es tut mir im Nachhinein auch leid, aber es war wirklich so der Impuls, nicht jetzt.
Ja, mal ein bisschen Maske, auch wenn du sagst, man stylt sich selber für die Abendschau, ein bisschen Maske braucht man. Und der Roman hat ja auch bei deiner Schlusssendung ein Foto gezeigt, wie du halt mit Lockenwicklern da sitzt. Natürlich macht man sich schöner und kommt nicht mit dem verwurstelten Haarschopf vor die Kamera. Das ist ja auch menschlich, dass
absolut.
Man sich, wenn man Besuch hat, richtet man sich ja auch her, oder wenn man wohin geht. Und das ist ja auch der Respekt den Zuschauern gegenüber, dass man nicht recht verwurstelt zu sehen ist. Aber beim Bergsteigen ist natürlich was anderes. Verschwitzt warst du natürlich auch immer bei der Radltour, da gibt es ja auch Ausschnitte. Also bei aller Liebe zu unserem geliebten Bayerischen Rundfunk, ich bin noch nie mitgefahren.
Solltest du. Aber du solltest vorher trainieren, denn das unterschätzen viele. Es sind lange Strecken. Mhm. Es sind bis zu 100 Kilometer manchmal drüber. Das muss man erst einmal im Hintern haben. Mhm. Und das Tempo ist relativ hoch. Also ich war auch erstaunt. Es ist natürlich dann so dieser Herdentrieb. Die Meute trägt dich natürlich mit, aber es ist ganz schön stramm. Und wenn du zurückfällst und dann kommt der Besenwagen, ist das sehr, sehr unwürdig. Also insofern muss man, ich war immer gerne im Mittelfeld. Und ich muss natürlich, aber das habe ich schon mehrmals gemacht, immer korrigieren. Ich habe sehr, wenn ich privat fahre, was ich jetzt dieses Jahr wieder mache, mache ich natürlich von morgens bis abends. Aber ich bin meistens mittags ausgeschert, bin abgeholt worden und bis zum Ziel gefahren, weil ich muss ja im Grunde nach dem Ziel sofort vor der Kamera stehen und moderieren. Und das ist ein Prozess, der ein bisschen Vorlauf braucht. Und der Vorlauf, wenn du vom Radl fällst und dann vor der Kamera stehst, wäre zu wenig, allein inhaltlich. Insofern habe ich tatsächlich pro Tag die Hälfte, also sprich, keine Ahnung, 30, 40, 50 Kilometer gemacht, bin vorgefahren, habe versucht, irgendwo schnell zu duschen, mich herzurichten und dann auch Moderationen zu schreiben. Und auch das Team will natürlich Licht machen und Positionen und so weiter. Also unser Vorlauf ist einfach zu groß, um zu sagen, ich komme vom Ziel reingerannt. Das haben wir mal probiert, das geht schief.
Das geht schief. Ist aber auch spannend, das so zu machen. Und ich fand es immer ein Erlebnis, wenn man dann da steht im Ziel, und die Radler kommen, wie du sagst, in einer Mordsgeschwindigkeit und das ist was Beeindruckendes.
Gänsehaut pur. Die Musik, der Roman steht ja im Hintergrund, heizt ein bisschen ein. Die Menschen aus der Stadt, in der wir ankommen, stehen Spalier.
Jubeln, Gänsehaut.
Es ist phänomenal. Man muss es erlebt haben, man kann es kaum beschreiben, aber es ist wirklich, wirklich überwältigend.
Am 20. März warst du das letzte Mal auf Sendung. Jetzt bist du wieder im Radio. Back to the Roots, wie man heutzutage schön sagt, also zurück zu deinen Anfängen. Haben denn alle Zuschauer mitbekommen, Annette, dass du nicht mehr im Fernsehen, also bei den Zuschauern daheim bist?
Viele haben es mitbekommen, aber natürlich nicht alle. Und jetzt tröpfelt so langsam die Rückmeldung ein in der Redaktion. Wo ist sie denn? Ist was passiert? Warum kommt sie nicht mehr?
Und auch so ein langer Urlaub.
Auch das finde ich ganz, ganz lieb und freue mich da sehr drüber, über die Rückmeldung. Und wir geben dann auch ganz klar die Ansage durch. Annette ist im wohlverdienten Ruhestand. Und da kommt viel Bedauern und viel, oh nein, warum denn schon? Und auch das ist ja sehr schmeichelhaft und tut mir gut und geht runter wie Öl. Insofern Nein, alle haben es natürlich, geht ja auch gar nicht. Ne? Wir haben auch wenig Pressearbeit gemacht, das war jetzt nicht groß Thema in den Zeitungen, das wollte ich auch nicht. Insofern ging das relativ. Wer den 20. nicht zufällig dran war, glaube ich, hat es nicht mitgekriegt. Ja. Aber jetzt spricht sich's dann doch langsam rum.
Du hast auch ein bisschen Zeit gelassen zu uns, zu Habe die Ehre zu kommen. Du wolltest, glaube ich, auch ein bisschen Abstand gewinnen, weil das ist schon ein großer Schritt. Mir steht er jetzt auch bevor, sein Berufsleben zu beenden. Es waren doch gerade die Jungen und jetzt ist schon rum. Ich glaube, das muss erst mal ankommen.
Ich habe in meiner Abschlussrede auch live gesagt, ich gehe mit leichten Herzen. Ich glaube, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, alles hat seine Zeit. Ich habe es 40 Jahre gemacht, gerne, und ich glaube auch gut. Und es ist dann auch gut. Also man soll auch dann gehen, wenn die Leute tatsächlich voller Bedauern sagen, wow, Show, warum denn? Das ist, glaube ich, genau die Reaktion, die ich dann hören wollte.
Und ist die Oliver nur doch.
Genau. Insofern, es ist meine Entscheidung. Es war selbstbestimmt, ganz wichtig, nach meinen Regeln. Und klar, ich vermisse Menschen, ich vermisse den Alltag, den Berufsalltag, da fehlt was, das ist schon klar. Aber ich bin auch erleichtert, es ist auch ein bisschen Druck von mir gefallen. Mhm. Ich bin dann Tage später in meine zweite Heimat nach USA gereist, war da 7 Wochen unterwegs, was vorher unmöglich war. Über all die Jahrzehnte habe das sehr genossen, die Freiheit. Und genieße jetzt auch die Freiheit zu sagen, ich mache jetzt, was ich will und wann ich es will und bestimme selber und habe keinen Dienstplan mehr und muss nicht mich abstimmen mit Kollegen, wer macht wann was und wer ist krank, und bei uns ist ja oft, dass wir tagesaktuell den Anruf kriegen und lossausen müssen. Also man kann auch schwer planen bei uns, sagen, man ist beim Familienfest oder dergleichen. Es gab viele, viele Absagen und das versuche ich jetzt auch wieder gut zu machen und nachzuholen und Zeit mit Menschen zu verbringen. Ich war gestern bei meiner lieben Kollegin von früher, Renate Herzberg, mal 4 Stunden Gratsch zu, wie wir das jetzt hier machen. Und genau das, davon soll mehr jetzt werden und das wird es auch.
Ja, füreinander hat man wenig Zeit gehabt, weil immer einer was zu tun hatte. Oder man hat sich gar nicht gesehen, wir haben uns ja auch nicht groß kennengelernt, weil jeder gerade seine Sendung gemacht hat.
Und in meiner Partnerschaft habe ich das gut gelöst. Mein Mann und ich sind 30 Jahre beieinander, aber wir arbeiten beide im gleichen Sender. Mhm. Und insofern haben wir uns wenigstens Doxing.
Und jetzt seht ihr euch ganz oft.
Ja, ist eine Umgewöhnung.
So schaut der aus.
Ist schön. Doch, genieße es sehr.
Hast du noch die innere Uhr, dass du denkst, oh, jetzt ist eigentlich Sitzung und jetzt müsste ich das? Und
das ist da.
Ich glaube, das dauert
da.
Nur lang.
Also der innere Alarm geht los. Auch ich wache auch immer noch zur gleichen Zeit in der Früh auf und habe immer das Gefühl, oh mein, jetzt hast du was verpasst, du hast verpennt. Oder eben, wenn wir dann am Schluss, seit Covid haben wir ja nur noch Teams-Schalten gemacht, aber ich schaue auf die Uhr, denke mir, oh Gott, ich muss mich aufschalten. Es ist ja schon da, glaube ich, das dauert, bis das Bewusstsein durchsetzt. Nein, die warten nicht mehr auf dich.
Ist das ein lachendes und ein weinendes Auge, die warten immer auf dich?
Es ist ein bittersüßer Weggang, ganz sicher, ja.
Ich meine, wir sind alle zu ersetzen, das darf man auch nicht vergessen.
Der Friedhof ist voll von Menschen, die denken, sie waren unersetzlich. Nein, aber das Süße überwiegt, muss ich sagen. Also die Freiheit ist neu, ist für mich fast gewöhnungsbedürftig, aber ich genieße sie auch unendlich. Und das war auch der Zeitpunkt zu sagen, ich bin ja im Grunde 1,5 Jahre vorher gegangen, aber zu sagen, ich möchte jetzt auch dieses Leben erleben und genießen.
Hast du dir einen Plan gemacht, was du nach dem Ruhestand alles machst? Außer Falschparker aufschreiben und mit dem Kissel aus dem Fenster schauen.
Woher weißt du? Nein,
bin vorbeigefahren.
Ich habe natürlich klar mir einige Sachen überlegt und auch schon angelegt und auch schon begonnen. Es ist ja erst ein paar Wochen her. Ich war dann gleich nach dem letzten Tag 7 Wochen in den USA, bin erst seit Mitte Mai wieder zurück. Wir renovieren zu Hause. Ich möchte sehr viel mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Meine Mutter wird 90, ist nicht ganz gesund. Also da wird auch sehr viel mehr Begegnung da sein. Wir machen viel Sport, mein Mann und ich, radeln um den See. Ich mache 3-mal die Woche Fitnessstudio, versuche also den Körper auch in Schuss zu halten.
Respekt.
Das spielt eine große Rolle. Und wir wollen sehr viel mehr reisen, als wir es bis jetzt getan haben. Da ist einiges in der Pipeline. Also wir haben Portugal schon fix und ja, USA ist immer ein Thema. Wir hatten jetzt eine Woche lang eine 10-köpfige Gruppe von Freunden und Familie aus USA hier bei uns und haben da das komplette Programm gemacht. Unter anderem hier nebenan im Augustiner.
Das nennt sie Ruhestand.
Ja, genau. Also es rührt sie was und ich bin auch froh drum. Bis jetzt ist es fast stressiger. Also all die Rentner, die mir gesagt haben, es ist stressiger, haben mir immer gelacht, habe gesagt, ich habe Zeit. Wobei, wird der Titel meines Buches, nicht, dass ich ein Buch schreibe, aber das wäre dann, jeder begegnet mir mit dem Satz, weil du ja jetzt Zeit hast, können wir ja. Also das ist so die gängige Phrase, wo wir denken, na, nicht unbedingt.
Weil das so viele sagen.
Ich hab ja. Du hast ja jetzt Zeit. Damit kommt jeder rein.
Wie sieht dein Terminkalender aus? Hat der jetzt ein anderes Format als der zu Berufszeiten?
Na, erstaunlicherweise.
Du führst ja den von dem Jahr zu Ende.
Das ja, natürlich.
Du hast ja
erstaunlicherweise,
bis März gearbeitet.
Ich mache immer so auch mit Leuchtstift wieder und bunt und so. Viele, viele Termine, die ich mir selber auch lege und auch erfülle. Und also Lehrer ist er nicht unbedingt. Ich kann natürlich, wenn jemand sagt, machen wir das, habe ich früher gesagt, muss ich in den Dienstplan schauen, sage ich jetzt, meistens gleich zu, weil man denkt, das muss gehen und das wird gehen. Dafür schaffe ich Raum, weil ich frei bin. Und das ist ein ganz, ganz neues Gut, das ich unendlich schätze. Und auch mal länger schlafen zu können. Also der Schlafmangel, gerade in Sendungswochen, die sehr früh beginnen, war schon eklatant. Du hast kürzlich erzählt, dass du am Donnerstag oft schon durch warst. Ich war schon am Mittwoch durch.
Nein, wenn viel hintereinander.
Ja, genau.
Da
diese
denkt man
fünf,
am Donnerstag,
sechs Tage,
ui.
Denkt man, hui.
Und wenn mal nichts ist, denkt man, oh, short.
Ja,
da
genau.
Fehlt einem ein Rhythmus.
Richtig.
Aber es ist nicht so wie bei Loriot, bei Papa Ante Portas, dass du jetzt 500 Gläser Senf kaufst oder so.
Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Wobei, mein Mann zeigt Tendenzen in der Richtung. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das weitergeht.
Also ihr seid gleichzeitig gegangen?
Eher drei Monate vor mir, ja. Das war auch einer der Gründe, dass wir gesagt haben, das ist nicht schön, wenn einer daheim sitzt.
Und auf den anderen wartet. Und der andere sagt dann, ich habe keine Zeit, ich habe Sendung.
Ja. Na, der wartet nicht, der hat ein eigenes Leben. Aber an dem nehme ich jetzt mit teil.
Also viel Senf habt ihr daheim noch nicht, aber es kann ja noch werden.
Bringe nicht auf dumme Ideen.
Aber es ist schon eine Umstellung, weil es ist ja nicht so, wie man mit 40 sagt, jetzt fange ich was ganz anderes an. Du fängst zwar was ganz anderes an, aber du denkst, aber das ist eigentlich der letzte Job, den ich mache. Das ist ein bisschen komisch, finde
ich. Ich gucke so ein bisschen, nachdem, mich hat früher zum Beispiel der Beruf der Floristik irrsinnig fasziniert oder auch die Kosmetikerin oder so, also diese Kreativen mit Menschen zu tun, mit Schönheit, mit Ästhetik. Und wenn ich jetzt ein Schild sehe, bei meinem Gärtner Aushilfe gesucht, dann kommen so ganz neue, komische Gedanken, wo ich denke,
du hast ja Zeit.
Eigentlich.
Das ist aber auch ein Luxus, im Konjunktiv zu sprechen. Ich muss nicht, sondern ich könnt ja, wenn ihr wollt.
Genau. Und früher habe ich gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Genauso wie der Chor. Wenn ich mich umgeschaut habe, ich möchte wieder singen, ja, die haben halt Mittwoch um 18 Uhr. Ist für mich unmöglich. Und nur alle drei, vier Wochen mal aufzutauchen, wenn die was einstudieren, geht nicht. Und all das kann ich jetzt. Und das ist das Geschenk.
Aber du hast ja auch vieles, was dich interessiert hat, ins Studio holen können. Also das ist ja das Schöne an deinem Beruf. Ich sage bewusst nicht gewesen, der Beruf ist ja immer noch in dir, das bist ja du weiterhin. Dass du dann so viele interessante Gesprächspartner und Themen hattest, dass man eigentlich da so viele Kontakte hat, die einen interessieren, das ist doch sehr belebend auch nach der Sendung.
Absolut. Man kann auch Themen setzen oder zumindest Themen vorschlagen, also Zeitungslektüre oder auch im Netz, wenn du über etwas stolperst und da denkst, der ÖH.
Das muss man machen.
Habe ich nicht gewusst und das ist ungewöhnlich nach 40 Berufsjahren, kannte ich nicht, wusste ich nicht. Müsste man nachforschen, was geht es da, was steckt sich da dahinter, haben wir noch nicht gehabt. Und das gab es oft und das war für mich sehr inspirierend auch. Journalisten sind ja neugierige Leute. Du bist auch neugierig. Und zu sagen, ich habe was gelernt am Ende des Tages, war für mich immer sehr, sehr wichtig, dass ich im Grunde mein ganzes Spektrum noch bereichern konnte. Und dass mir jemand was erzählt hat, sei es ein Brauchtum, sei es eine technologische Neuerung oder ein Künstler, den ich nicht gekannt habe, das hat mir immer viel bedeutet. Weil manchmal hat man ja auch Themen, wo man sagt, nicht so mein Ding, aber ich muss mich reinfuchsen, weil ich mit dem rede oder weil ich es anmoderiere. Und dann fuchse ich mich rein und denke mir,
interessant,
wow,
ja.
ÖHA. Und das ist etwas, das, glaube ich, werde ich vermissen. Das muss ich mir selber dann quasi setzen. Wobei ich jetzt schon anfange mit der Unart, Themen, die ich interessant finde, auch der Redaktion zukommen zu lassen.
Das, glaube ich, sieht man nicht so gern. Hättest du vielleicht auch nicht, wenn die Ruheständler dann
genau.
mit Leuchtstift.
Da warten die gerade drauf. Da warten
mit Leuchtstift ihre Themen schicken.
Aber das ist natürlich etwas, was fehlt, ja. Ähnlich wie Menschen natürlich und liebgewordene Kollegen und Freunde, die dann fehlen. Wo du einfach durch den täglichen Umgang, ohne jetzt bewusst zu sagen, jetzt rufe ich den an oder jetzt melde ich mich bei dem, sondern du triffst den einfach.
Wie eine Schulklasse einfach.
Und ratscht ein paar Minuten und nimmst was mit für den Rest des Tages. Das fehlt natürlich.
Aber bei diesen spannenden Themen und Gästen, ob das jetzt Brauchtum, Technik oder prominente Gäste sind, das ist ja auch, was du deinen Zuschauern vermitteln wolltest. Moment, das kennt ihr wahrscheinlich auch nicht. Jetzt klären wir das einmal, wie das funktioniert. Und das ist ja auch das Schöne an dem Beruf des Journalismus, dass man ein Vermittler ist oder eine Vermittlerin. Ja.
Und das ist die große Kunst zu sagen, pass auf, wie gesagt, das hört sich jetzt ein bisschen hölzern an, aber es lohnt sich. Und ich sage, du wirst gleich merken, warum. Weil nach dem Beitrag, nach dem Gespräch, nach dem Gast bist du gescheiter und sagst, wirklich? Ehrlich? Wow, habe ich nicht gewusst. Und das ist mir passiert und das wird euch auch passieren. Ja. Deswegen bleibt's dran, gebt euch das. Das ist unsere Aufgabe gewesen. Ich weiß immer nie, ob ich in der Vergangenheitsform oder in der Gegenwartsform sprechen soll.
Noch ist es ja, noch ist die Melodie.
So ist es im Raum.
Das Lied ist aus, aber die Melodie klingt doch noch nach. Das Miteinander ist es auch. Ihr seid ja ein Riesenteam früher gewesen. Ist es immer gleich groß geblieben oder hat es sich dann ein bisschen verkleinert durch die Technik?
Es hat
sich
verkleinert. Wir hatten zum Beispiel einmal wir machen ja auch online, also alle unsere Beiträge werden online gestellt und wir machen viel Netzarbeit. Das haben wir komprimiert. Ich hatte mal einen Assistenten, auch der fiel dann dem Spardiktat zum Opfer, was aber im Nachhinein gut war, weil du musst dich so eng mit dem absprechen, was man braucht, was in Auftrag gegeben wird und so weiter, dass eigentlich die Absprache mehr Arbeit ist, als wenn man es gleich selber macht. Insofern war das gar nicht so schlimm. Aber ja, das Team ist kleiner geworden, teils aus technischen Gründen, aber teils aus finanziellen Gründen natürlich. Aber wir senden noch und ich hoffe, wir senden noch sehr, sehr lange, muss ich sagen. Ich habe ja viel Glück mit meinen Kollegen, der Thomas Meiler, der Florian Kienast und noch bis Ende des Jahres Marianne Kreuzer. Also ist keine große Lücke da, ist jetzt auch kein akuter Bedarf, sofort für Nachfolger zu sorgen. Aber es wird definitiv dann auch eine Nachfolge geben für mich. Aber es ist nicht so, dass jetzt die Kollegen ranklotzen müssen, um das zu erfüllen. Wir sind personell sehr gut aufgestellt im Moment.
Aber lieber gehen wir doch freiwillig, weil man noch Pläne hat, als dass man aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden soll. Und das muss man sich ja über 60 ja auch mal sagen und sagen, mei gut, dann geh halt, wenn es am schönsten ist.
Genau so.
Und sag Dankeschön.
Quoten sind gut. Und wie gesagt, habe ich schon gesagt, es ist schön, wenn es bedauert wird. Und das ist dann auch wieder Timing. Also mein ganzes Leben ist richtiges Timing, zu sagen, okay, das machen wir jetzt so. Und ich habe es auch überhaupt nicht bereut.
Man kann ja nie in dem Beruf, weil sich ja bei dir immer so viel geändert hat, sagen, das habe ich richtig gemacht, das habe ich falsch gemacht. Das waren ja, wie man so anfangs gesagt haben, Weichenstellungen und da bist du immer so reingegangen.
Kannst nur im Nachhinein sagen.
Ja.
Ja. Und ich sage mal gern, ohne jetzt zu spirituell oder zu gläubig zu klingen, aber irgendeiner zieht da auf die Strippen, weil man denkt, das gibt's gar nicht, dass das alles so gelaufen ist und dass da ja, zu dem Zeitpunkt gerade das war. Also das fügt sich oft. Und was du auch schon richtig angemerkt hast, dass man oft ein Unglück, dass sich ein Unglück später als Glück erweist, dass man sagt, das ist jetzt blöd gelaufen und im Nachhinein, ja, aber dadurch hat sich dann die Tür geöffnet und ist ja eigentlich optimal. Also deswegen muss man auch ein Stück weit machen lassen, natürlich ambitioniert und ehrgeizig die Sache angehen und auch immer wieder die Hand heben und sagen, hier bin ich, das kann ich. Aber auch ein Stück weit Urvertrauen haben und sagen, die Dinge passieren auch. Und nicht immer kann man selber regeln, was wie passiert, sondern es passiert auch viel mit dir selber. Und das muss man dann auch geschehen lassen ein Stück weit. Aber das sage ich jetzt in meiner Altersweisheit. Wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, nein, ich muss alles in die richtigen Wege leiten. Das ist nicht so. Nein, das sehe ich jetzt anders.
Ja, aber so hätte man mit 20 gar nicht denken sollen. Sonst hättest du nicht so viel Biss gehabt in deinem Job und so viele Sachen gemacht und die auch gerne gemacht. Und du bist ja auch eine beliebte Moderatorin. Ich sage nicht gewesen, du bist eine beliebte Moderatorin. Das ist ja auch... Das war ja was Gegenseitiges. Man hat ja auch angemerkt, wie gerne du das gemacht hast und wie professionell du das gemacht hast und nicht, dass du eine Moderatorin dargestellt hast, sondern eine Moderatorin bist. Und das bleibt mir auch, glaube ich, immer. Du moderierst jetzt aber nicht Gespräche im Privaten.
Ich muss mich da zurückhalten, denke ich mal.
Ich befürchte auch, dass
die Neigung ist sicher da, aber ich glaube, das kommt nicht gut an. Nein, ich glaube, ich war immer nah bei mir und ich glaube, du hältst es auch oder du bist nicht 40 Jahre in dem Job und wirst auch gut gebucht und gefragt, wenn du nicht selber authentisch die Annette bist, die da auch steht. Das geht nicht gut. Man kann sich nicht auf Dauer verstellen und jemand vorgeben zu sein, der man nicht ist. Das meiner Ansicht nach funktioniert das nicht. Das schafft nur Probleme und nein, das war auch nie der Fall.
Und wir beide trauern ja auch noch sehr und dem Stefan Frühweis, der hatte gegenüber seinem Büro und hat einen großen Zettel hängen gehabt, auf dem stand, nimm dich nicht so wichtig, Giovanni. Das ist eine Geschichte vom Papst Johannes, das ein Zitat war. Und da hat jeder von uns immer dran gedacht, wenn man bei ihm im Büro war, man darf sich nicht so wichtig nehmen. Man ist einfach nur einer von vielen und man darf vielleicht da gerade vor der Kamera die Abendschau moderieren, aber es ist nichts Besonderes, es ist was Schönes und man darf es machen. Und ich glaube, wenn man sich nicht so wichtig nimmt, ist auch das, wenn man mal geht, nicht so hart, sondern ein Teil von dem Beruf.
Ein wahres Wort zur rechten Zeit.
Das ist jetzt meine Altersweisheit.
Ich schließe mich meiner Vorrednerin
vor an. 20 hätte ich gesagt, die spinnt. Aber so ist es halt nun mal. Hast du Vorbilder eigentlich gehabt, so wie mal das kleine Mädel im Dirndl, um auf das zurückzukommen, wo du gedacht hast, ich möchte die Ruth Kappelsberger sein, die Petra Schürmann oder?
Das Schöne ist, dass ich meine Vorbilder dann tatsächlich kennengelernt habe und auch teilweise jetzt mit meinen Vorbildern befreundet bin. Sabine Sauer zum Beispiel war jemand, wo ich gesagt habe, wow, so wie die das macht, großartig. Oder eben auch Renate Herzberg, die ich gestern besucht
habe.
Kann ich
dir auch nur beipflichten. Ja. Wunderbare also Kolleginnen.
Das waren für mich, ja, Vorbild ist ein hohes Wort, aber das waren einfach tatsächlich Frauen und Menschen, die den Beruf so erfüllt haben, wie ich ihn gerne erfüllt hätte. Und das ist dann etwas, wo man versucht, ranzukommen und reinzuwachsen. Aber das waren tatsächlich die zwei Namen, die ich mir wahnsinnig gerne angeguckt habe. Klar, eine Petra Schürmann, eine Marion Koch, aber die waren ganz, ganz, ganz weit oben. Die waren ja, ich meine, die war Miss World, glaube ich, Petra Schürmann. Ja. Also da habe ich, den Schuh habe ich mir nie angezogen. Aber so auf meiner Ebene muss ich sagen, was Sabine geleistet hat und auch Renate, ist spektakulär.
Blickst du schon zurück oder ist es gerade alles noch zu frisch?
Doch, ich blicke sehr zurück. Ich blicke seit Monaten zurück, seit ich die Entscheidung gefällt habe. Das war so im Herbst letzten Jahres schon. Und seitdem leiste ich diese Rückblickarbeit. Wie gesagt, ich musste ja auch tief ins Archiv und habe an vielen Wochenenden angefangen, eben so eine Vorauswahl. Also das war Teil des Ganzen, wieder die Perfektionistin. Ich wollte da auch selber mitgestalten, was da passiert und wie der Abschied aussieht. Und was die Leute zu sehen kriegen und was nicht. Nein, wir waren ganz offen. Nein, rückblicken ist Teil des letzten halben Jahres, weil ich denke, das ist auch notwendig aus Selbsthygiene zu sagen, okay, ich möchte es auch für mich einordnen und ich brauche das auch. Und wer zurückblickt, kann dann auch nach vorne schauen. Wo stehe ich jetzt und wie geht's weiter? Und ich möchte auch damit abschließen ein Stück weit und das verarbeiten. Und das, ja, ich habe das sogar das Wort abwickeln schon benutzt. Also ich habe mir dann auch die Zeit gegeben zu sagen, ich von Herbst letzten Jahres bis 1. April, das reicht, um tatsächlich diese Arbeit zu leisten, die wir jetzt geleistet haben. Und ich bin sehr, sehr froh drum. Also ich bin ein Mensch, der braucht sowas. Hoppla hopp wäre bei mir nicht gegangen. Also wenn nicht jetzt Not am Mann oder Katastrophe ist oder so. Ich war sehr froh, diese Zeit zu haben und ich habe sie mir genommen.
Dann wünsche ich dir doch, erst bedanke ich mich sehr, dass du jetzt ganz viel Zeit gehabt hast. Das hättest du früher nie, 2 Stunden in deinem Studio zu sitzen, ohne selber zu moderieren und einfach zu ratschen über dein volles, buntes Leben beim Bayerischen Rundfunk mit viel Höhen, wenig Tiefen, viel Freude an dem Beruf und viel Freude in der Interaktion mit den Zuschauern, viel Freude an der Radeltour. Wann geht die nächste los?
1. August, in der 1. Augustwoche und ich bin bei der Tour am 5. in Rosenheim.
Und dann trainierst du jetzt schon.
Aber hallo.
Die Perfektionistin wieder. Annette Beetz war bei mir ohne Leuchtstift, dann merkt man schon, du wirst ruhiger. Was kann ich dir wünschen? Ich wünsche dir, dass alles, was jetzt schön in deinem neuen Lebensabschnitt ist, einfach schön bleibt.
Das ist ein ganz, ganz wunderbarer Wunsch und den nehme ich mir zu Herzen. Und ich wünsche auch dir alles Gute für die Zukunft.
Und ich bedanke mich sehr für den schönen Rat.
Es war schön, hier zu sein. Vielen Dank, Hermine.